NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. September 1794. Der Geburtstag des Apothekers und Firmengründers Heinrich Emanuel Merck.
Es begann 1668 mit einer kleinen Apotheke in Darmstadt, die in der Gründerfamilie Merck über Generationen vererbt wurde. Nichts deutete darauf hin, dass dies die Keimzelle eines Großunternehmens sein könnte, bis Emanuel Merck 1816 die Geschäfte übernahm.
Er ist der Merck, der den Übergang von einem Handwerksbetrieb zu einem Industriebetrieb macht.
Der heute als ältester Chemie- und Pharmakonzern weltweit gilt.
Er ist derjenige, der den Übergang von einer kleinen Apotheke zu einem forschungsbasierten Unternehmen macht.
Das heute 52.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Er ist derjenige, der den Mut hat, Geld in die Hand zu nehmen, auch in einer Zeit, wo man sich nicht sicher sein konnte, dass das zum Erfolg führt.
Emanuel Merck war vielleicht der erste erfolgreiche Start-up-Unternehmer in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Mit anfangs eher bescheidenen Erfolgsaussichten. Die Pharmaziehistorikerin Dr. Sabine Bernschneider-Reif, Leiterin der Abteilung Corporate History bei Merck.
Sein Vater ist ja sehr früh gestorben.
Da war der Sohn noch minderjährig und der von der Mutter eingesetzte Verwalter wirtschaftete die Familienapotheke an den Rand des Ruins.
Es gibt dann einen schönen Ausspruch von ihm, dass er sehr viel Kraft und Zeit dafür aufwenden muss, sie wieder in einen ordentlichen Zustand zu bringen und dass auch deswegen seine Beschäftigung mit wissenschaftlichen Themen so ein klein bisschen zurückstehen muss.
Dabei faszinierte ihn die noch junge pharmazeutische Wissenschaft. Hier mal eine Tinktur anrühren, dort mal ein Präparat pulverisieren. Der übliche Alltag eines Apothekers war zu wenig für Emanuel Merck.
Er hat die Möglichkeit, in ein pharmazeutisches Privatinstitut zu gehen, nach Erfurt, in das berühmte Tromsdorfsche Institut, und kommt dort mit verschiedenen Wissenschaftlern in Kontakt und macht dort auch die ersten Schritte auf dem Weg der Naturstoffforschung, was dann später für die Firma Merck ganz wichtig werden wird.
Der Leiter des Instituts, Johann Bartholomäus Tromsdorf, leistete Pionierarbeit. Sein Ziel war es,
die Pharmazie von den Fesseln zu befreien, die sie niederdrücken, und sie aus dem Stand eines empirischen Handwerks zur wissenschaftlichen Kunst zu erheben.
Die Ausbildung zum Apotheker war ja über Jahrhunderte eine handwerkliche Ausbildung. Man machte eine Lehre, man lernte die Zubereitung von Arzneimitteln. Aber man hatte sich wenig Gedanken gemacht über die theoretischen und über die wissenschaftlichen Hintergründe. Das ändert sich sehr stark im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. Und man kann schon sagen, dass Emanuel Merck in Deutschland einer derjenigen war, die diesen Wandel mitgestaltet haben.
Merck erweiterte seine Apotheke, richtete ein kleines Labor ein. Gezielt erforschte er einen Wirkstoff, den die Ärzte und Apotheker schon länger verabreichten, aber das mit unkalkulierbarem Risiko.
Das Rohopium ist ja über Jahrhunderte verwendet worden zur Schmerzlinderung, zur Einleitung des Schlafes. Man hat aber lange nicht gewusst, worauf diese spezifische Wirkung in diesem rohen Harz zurückzuführen ist.
Das machte die Dosierung so gefährlich.
Es gab dann auch sehr oft Vergiftungsfälle.
Merck verfeinerte das Verfahren, aus Opium kristallines Morphin zu isolieren, das sich sehr gut dosieren ließ. Dabei war er gar nicht einmal der Erste, der auf den Wirkstoff gestoßen war.
1805 ist das schon von Sertürner, einem einfachen Apotheker in Paderborn, gemacht worden. Seine Arbeiten sind über lange Zeit gar nicht wirklich beachtet worden. Das lag sicher daran, dass er ein glänzender Wissenschaftler war, aber nicht in der Lage war, sein Wissen zu streuen, zu verbreiten und vielleicht auch zu vermarkten.
Ein Fehler, den Emanuel Merck nicht machte. Er stand in Kontakt mit anderen namhaften Wissenschaftlern seiner Zeit. Der damals wohl renommierteste Chemiker Justus Liebig gehörte zu seinen engsten Freunden.
Das ist vielleicht dann das besondere Verdienst von Emanuel Merck, ein Netzwerk aufzubauen, seine Substanzen an Kollegen zu geben, an Pharmazeuten, an Mediziner, sie angeregt hat, eigene Forschungen anzustellen.
Ja, Im ständigen Austausch mit den besten wissenschaftlichen Köpfen entwickelte der Darmstädter Apotheker neben dem Morphin noch weitere Pflanzenwirkstoffe, die sogenannten Alkaloide. Merck's Arzneien halfen nun bei Fieber, Schmerzen, Durchfall, Bronchial-, Herz- und Magenleiden. Und er war bei allem wissenschaftlichen Ehrgeiz auch ein erfolgreicher Pharmavertreter in eigener Sache.
Er hat ja 1827 ein kleines Kästchen versandt mit einer Anzahl hochrein hergestellter Alkaloide, hat dazu ein kleines Heftchen veröffentlicht, das nannte er Novitätenkabinett, beschreibt, was man damit tun kann und versendet das an seine, wie er das nennt, Fachgenossen zur Beschäftigung damit.
Merck kündigte in dem Novitätenkabinett an,
mit der Herstellung des Präparats im Großen zu beginnen.
So startete die gewerbliche Produktion, die auch das herkömmliche Geschäftsprinzip der Apotheker beendete. Denn die unterlagen dem Gebot der sogenannten Selbstbereitung. Aber viele Apotheker besaßen nun nicht mehr das Wissen, um die neuen Substanzen herzustellen. Sie mussten fertige Präparate einkaufen. Ein neuer Markt entstand und Merck belieferte ihn, weit über die Grenzen seiner Heimatstadt Darmstadt hinaus.
Da ist natürlich das A und O, dass die Handelswege gut funktionieren und dass man in den auch politisch wichtigen Ländern präsent ist. Es gab schon sehr früh Geschäftsbeziehungen, zum Beispiel nach St. Petersburg, zum Beispiel nach Amerika.
So entstand eine der ersten deutschen Marken von internationaler Geltung. Die renommierte Pariser Société de Pharmacie verlieh ihm bereits 1830 ihre Goldmedaille. Entsprechend selbstbewusst trat Merck auf. Er gab für seine Lieferungen ein schriftliches Güteversprechen.
Ich übernehme jeden Nachteil, der einem Kunden aus einem verunreinigten Präparat entstehen sollte.
Merck expandierte. 1840 bot er 50 verschiedene Präparate an. Innerhalb von 5 Jahren hatte er seine Angebotspalette verdoppelt. Das Unternehmen florierte vor allem dank der verkaufsstarken Arzneien Morphin gegen Schmerzen, Veratrin gegen Läusebefall und Strychnin, das bei Herzerkrankungen eingesetzt wurde. Um den Erfolg langfristig zu sichern, beteiligte er seine 3 Söhne am Geschäft, Sabine Bernschneider-Reif.
Er wusste auch, dass das Unternehmen in der Familie bleiben musste, um eine Zukunft zu haben. Und es war sicherlich sehr klug, dass einer der Söhne Apotheker geworden ist, einer Chemiker und einer Kaufmann.
1850 gründete er die Geschäftssozietät Emanuel Merck und Söhne. 2 Drittel des Umsatzes erwirtschaftete das Unternehmen bereits im Ausland. Er sprach für das internationale Renommee, dass Merck und Söhne 1853 ihre Alkaloide auf der Weltausstellung in New York präsentierten. Umso schwerer dann der Schock, als der Gründer des Unternehmens plötzlich schwer erkrankte.
Halb Darmstadt ist besorgt um seinen wohltätigen Krösus,
schrieb die Schriftstellerin Luise von Wedekind an ihren Bruder am 12. Februar 1855. 2 Tage später starb Emanuel Merck mit 60 Jahren an einer Lungenentzündung. Nun erwies sich die rechtzeitige Regelung der Nachfolge als Glücksfall. Seine Söhne und Enkel bauten den gewerblichen Betrieb aus. Ende des 19. Jahrhunderts war Merck der größte deutsche Pharmakonzern, dessen Aktienmehrheit noch heute von den Familienmitgliedern gehalten wird. Und Darmstadt ist immer noch Stammsitz des Unternehmens.
Wir stehen jetzt hier vor einer Tablettenpresse, wo ein Herz-Kreislauf-Präparat tablettiert wird. Beim Tablettiervorgang selbst werden dann diese Körner zu der eigentlichen Tablette, so wie man sie aus der Apotheke kennt, verpresst unter hohem Druck.
Die serienmäßige Herstellung von Arzneien gehört heute zum Kerngeschäft der Pharmaindustrie. Aber wie schon zu Emanuel Merck's Zeiten, als aus dem Handwerk eine Wissenschaft wurde, steht eine ganze Branche vor dem Umbruch. Grundlagenforschung, vor allem im Bereich der Onkologie und Neurologie, wird immer schwieriger und kostspieliger. Wie lassen sich bislang unheilbare Krebserkrankungen therapieren? Wie stoppt man Demenz? Diese Suche nach neuen Wirkstoffen ist so aufwendig, dass viele Pharmakonzerne ihr Geschäftsmodell überdenken. Der Arzt und Unternehmer Dr. Tobias Gantner.
Es gibt pharmazeutische Unternehmer, die steigen jetzt um. Die sehen ihre Zukunft darin, dass sie Daten sammeln, diese Daten auswerten, vielleicht auch alte Daten auswerten aus alten Studien, um dann möglicherweise computergeneriert neue Produkte zu entwickeln.
Die Unternehmen gehen bei dieser digitalisierten Forschung auch ungewöhnliche Allianzen ein. Der Merck-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Oschmann.
Wir arbeiten mit einer Firma zusammen aus dem Verteidigungs- und Antiterrorismusbereich. Die hat Technologien, die hat Software entwickelt, um Satellitenbilder im Verteidigungsbereich auszuwerten.
Und diese komplexe digitale Bilderfassung wird jetzt in der Krebsforschung genutzt.
Wir analysieren quantitativ Nachbarschaftsbeziehungen von Krebszellen zu Abwehrzellen, um das Krankheitsgeschehen besser zu verstehen.
Am Ende könnte dann eine Therapie stehen, die auf den individuellen biologischen Bausatz des Patienten abgestimmt ist. Aber dies ist ein langer Weg und eine immense Herausforderung.
Weil wir eben 46 Chromosome haben mit Millionen von Allelen.
Und diese Allelen steuern in den Zellen höchst unterschiedliche und unvorhersehbare Prozesse.
Die mal aktiv sind oder nicht. Und wir gar nicht so genau wissen, wie hängt das eigentlich zusammen. Denn unser Denken ist für gewöhnlich ziemlich linear. Also A macht B, B macht C, C macht D. Aber dass vielleicht A X macht und wenn aber nur F Z gemacht hat, das ist recht schwierig. Und das entzieht sich ja halt unseren Denkstrukturen. Für mich reduziert die künstliche Intelligenz Komplexität. Also Komplexität, die ich nicht mehr denken kann, weil sie so viele Variablen hat.
Aber Digitalisierung kann auch mehr. Täglich erscheinen in der medizinischen Forschung weltweit 8.000 bis 10.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen. Oft beklagen Forscher, dass sie gar nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Große Datenbanken mit entsprechenden Algorithmen könnten das vorhandene Wissen besser koordinieren.
Forschung kann möglicherweise diverser werden. Also man kann wieder auch an die alten Forschungsdaten zurückgehen. Und bevor wir überhaupt mal reingucken, ob wir neue Wirkstoffe bauen können, denke ich, haben wir genug alte Wirkstoffe, die wir nochmal zielgerichtet verwenden können.
Denn viele Arzneien werden heute noch verabreicht wie die Alkaloide von Emanuel Merck. Eine Dosierung für alle Patienten. Ein Medikament von der Stange, kein biologischer Maßanzug. Ein Verfahren, das unter anderem den Unterschied der Geschlechter vernachlässigt.
Wir könnten in Themen gucken, wie zum Beispiel die Dosierung von herkömmlichen Präparaten im Hinblick bei Männern und bei Frauen. Denn wir sind ja unterschiedlich. Jeder von uns ist unterschiedlich. Jeder von uns verstoffwechselt anders. Und das ist ja spannend, wenn ich sozusagen die Aspirinpille so dosiere für den Menschen, dass er genau so viel bekommt, wie er braucht und nicht mehr, was bei ihm Nebenwirkungen verursacht.
Die Patienten von morgen werden sich daher vermutlich ganz anders um ihre Gesundheit kümmern. Sie könnten vernetzt sein im Verbund mit Arzt, Apotheke und Pharmaunternehmen, hätten dann ein individuelles Profil hinterlegt und könnten im Krankheitsfall frühzeitig und passgenau reagieren. Ein Szenario, das ja heute schon in Ansätzen existiert.
Meine Prognose ist, dass wir mehr über uns erfahren werden. Das geht ja jetzt mit diesen Trackern, Puls, EKG und so weiter, können wir ja schon. Das wird weitergehen, wir werden das in Kleidungsstücken drin haben. Wir werden vielleicht auch Gentests viel häufiger machen. So sind die Leute daran gewöhnt, dass Dinge ihren Namen tragen, dass sie auf sie zugeschnitten sind, wie da bei der Pizza, die dann individuell belegt wird.
Aber diese Informationsflut schafft neue Herausforderungen. Wie werden die sensiblen Daten der Patienten geschützt? Und schon jetzt kündigen Pharmaunternehmen bisweilen astronomische Kosten für die neuen individualisierten Therapien an. Tobias Gantner warnt.
Was wir tun, ist ja Hightech-Medizin. Es trifft ja natürlich dann auch die ethische Frage ein, für wen tun wir das? Tun wir das für einige wenige, bevor wir mal die Probleme beseitigt haben, die wir auf dem Rest des Planeten haben?
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Heinrich Emanuel Merck, der heute vor 225 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.